Herzlich willkommen beim Pod2Talk Podcast, dem Podcast, der zum Machen inspiriert. Powered by 748.
So, hallo Vincent. Wieder grüßen noch immer nach Hamburg und noch immer aus Budapest.
Moin, Jumbo-Kosch.
Nichts Neues, nichts anderes. Unsere Freude und Entschlossenheit steht. Hoffe auch die riesige Anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörern bei Pod2Talk. Und wir gehen ganz schön brav weiter in Detail. Und werden heute darüber erzählen, wie unser Alltag dann aussah, als die Initiative Youth for Ukraine ein bisschen strukturierter wurde und auch wir unsere Einsatzorte hauptsächlich in Budapest mit der Unterstützung aus Deutschland und durch die verschiedenen Begegnungen immer wieder größer geworden ist und wir einzelne Aktionen durchführen durften. Wie sah das aus, zum Beispiel dann in Budapest? Kannst du uns einige Beispiele aus der Arbeit erwähnen?
Die erste Station, wie gesagt, in der letzten Folge schon die ukrainische Minderheitsverwaltung, die Spenden entgegengenommen haben, Spenden sortiert haben, auch Kleidung sortiert haben und die dann auch recht schnell so in das Interesse der Öffentlichkeit gekommen sind. Verschiedene politische Delegationen aus Ungarn, aber auch aus Brüssel waren dann auch da, um sich die Arbeit aus Ungarn und wie der ungarische Staat unterstützt in der Ersthilfe, in den Evakuierungen, sich davon ein Bild der Lage zu machen. Und vielleicht willst du das noch als Ungarn noch darstellen, wie du eure politische Regierung damals wahrgenommen habt und die Arbeit mit den Hilfsaktionen und unterschiedlichen Hilfsorganisationen.
Genau, es war ganz interessant, weil ich auch dann die Parallelität aus Deutschland halt habe, Stichpunkt Hochwasser und so. Wenn in Deutschland was losgeht, dann greifen die staatlichen auf Bundeslandebene, also Landesebene oder Bundesebene, die Strukturen, THW fährt schnell an und so. Und gerade bei solchen länger ziehenden Aktionen ist bei uns die Struktur ein bisschen anders. Die große karitative Organisation sind beauftragt und auch ermächtigt, was zu machen. Es gab halt am Anfang natürlich ein bisschen so Orientierungswille, wer was macht. Aber das gab, glaube ich, überall so, dass zum Beispiel die erste Großzentrum in einer riesige Sporthalle, man muss jetzt nicht eine Schule vorstellen, sondern eine der größten Multifunktionssporthallen der Stadt, später dann aufgebaut wurde, wo man umsteigen konnte zwischen den verschiedenen Bahnknotenpunkte und so bei der Fahrt. Aber das haben halt in erster Linie dann diese karitative Organisation gemacht. Deshalb waren wir mit denen halt auch begegnet, die dann diese lange staatliche Zusammenarbeit auch haben. Und man hat deutlich gesehen, da es ein Nachbarland ist und der Betroffenheit so nah ist und auch juristisch alle Schutzmaßnahmen in Hand genommen werden müssen, laut verschiedenen Konventionen war die Hilfe schon sehr groß und wie gesagt, am Anfang halt ein bisschen noch Orientierungswille, aber das hatten wir auch selbst gespürt an uns selbst. Und als wir diese Station aufgebaut haben, zum Beispiel, wir hatten die Aussprache von Disabatch in der letzten Folge gehabt, das waren auch sehr interessante Nachschichten und so. An der Grenze, wie hast du die so wahrgenommen?
Ja, also wir sind dann immer mit verschiedenen Autos bzw. Transportern aus Budapest an die ukrainisch-ungarische Grenze gefahren, mit vollgeladen mit Hilfsgütern, entweder mit Spenden, die wir aus Passau und aus Ungarn bekommen haben, um das da dann koordiniert verteilen zu können. Das ist entweder da im örtlichen Erstaufnahmestation verteilt worden ist oder genutzt worden ist oder halt weiter in die Ukraine verschickt worden ist. Und dann haben wir meistens da eine Nachtschicht gemacht, wo ukrainische Geflüchtete angekommen sind, nachts teilweise auch tagsüber, aber dann mit in Zusammenarbeit an der Grenzstation mit den Grenzsoldaten, mit den ungarischen Grenzsoldaten, den lokalen Übersetzern und halt den lokalen Anwohnern, wie gesagt, dann dieser Erstaufnahme organisiert worden ist. Und das ist 1:1, wie man sich's vorstellt, aus den Nachrichten. Es werden dann da wirklich direkt an der Grenze stehen dann Container, an denen sich die Freiwilligen aufhalten können. Und dann kommen die Leute gerade in den Nachtschichten immer in Schüben. Zu Beginn muss man dazu sagen, wo keiner noch wirklich wusste, wie die Situation aussieht, sind mehr Menschen teilweise auch nachts gekommen, weil es immer natürlich auch viele Gerüchte gab, ob es auch in der Westukraine, ob es Luftangriffe geben könnte. Es gab viele Raketenalarme und Fliegeralarme. Ganz markanter, heller Ton war, wenn man den die ersten Male hört, dann fragt man sich wirklich, was hier eigentlich so passiert. Geht wirklich durch Mark und Bein. Und genau, in ja wirklich vielen verschiedenen Nachtschichten, die wir, unsere Freunde, Bekannten und Kommilitonen da bestritten haben, gab es wirklich echt einige Situationen. Ich will nur von einer Situation, von einer Nachtschicht erzählen. Es war Anfang März und zwar in Ostungarn bzw. in der Westukraine wurde es dann echt noch richtig kalt. Das waren fast zweistellige Minusgrade noch. Und wir waren dann zu dritt, zwei Kommilitonen von mir aus Passau, meine Wenigkeit, mitten in der Nacht kamen um 4 Uhr morgens kamen 10 Schulkinder, wirklich 10 kleine Kinder, unter 10, ich würde eher sagen 6, 7, in Zweierreihen über die Grenze. Es waren wirklich Szenen, die werden einen nicht mehr loslassen. Teilweise hatten die dann die Kontaktdaten ihrer Eltern entweder auf dem Unterarm oder um den Hals rum an irgendwelchen Zetteln. Ja, drüber an der Grenzstation weht dann die Flagge der Europäischen Union und man denkt wirklich, krass, das hier ist die Außengrenze der EU, die Außengrenze von Europa. Und das kann ja viel auch über die Europäische Union sagen und es läuft garantiert auch nicht alles richtig, aber es ist und bleibt das größte Friedensprojekt in der Geschichte der Menschheit. Und da an diesen Außengrenzen Menschen, die von da Menschen fliehen, um hier nach Europa zu kommen. Sie fliehen aus dem Nachbarland sogar. Und das ist das, was mich, glaube ich, so am meisten beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt.
Ja, und zu der Zeit hatte ich schon Menschen, die ich kennengelernt habe in der Ukraine durch mein Nachhaltigkeitsprojekt, die darauf fokussierte, dass die Thais dort sehr verschmutzt wird wegen mangelnder Infrastruktur und auch Bildungsangebote gibt es dafür nicht so stark, also strukturell, sondern eher durch einzelne Initiativen in Region. Und deshalb kannte ich schon Leute aus der Friedenszeit, was halt auch nicht vollständiger Frieden für die Ukraine war wegen militärischen Bewegungen bei dem Halbinsel Krim. Aber man kannte schon diese Leute und so. Ich hatte das aus Januar Erfahrung rübergefahren zu sein und da war auch halt die Grenze unbekannt wissen und wie man halt mit Passkontrolle, mit alles Mögliche dann rüberfährt, ist nicht wie die Fahrt aus Budapest nach Passau. Und das war dann noch eine stärkere Gefühl, da ist was komplett anders und wir können dankbar und froh sein, dass wir an der anderen Seite sein dürfen und unsere Vorfahren dafür, auch wenn es halt friedliche Demo war, aber gekämpft haben, dass wir in Freiheit und Demokratie leben dürfen. Und was wir dann in Passau realisiert haben, Budapest, wozu ich jetzt sagen kommen möchte, dass auch andere was auf die Beine stellen. Und dann haben wir uns zum Beispiel mit einer anderen Gruppe von Studenten gefunden aus Spanien. War für dich diese Begegnung, da sind auch andere Leute, nicht Deutsche oder Ungarn, sondern ein bisschen temperamentvoller, die was auch bewegen wollen. Wie hast du das dann wahrgenommen?
Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, also wir haben damals schon recht viele Nachrichten auf Social Media bekommen und auch Leute, die uns gar nicht so gut gegen uns gegenüber standen, die das eher kritisch gesehen haben, um es mal positiv zu unterdrücken, die vielleicht mehr Unterstützer der Russischen Föderation waren und die uns das auch lauthals mitgeteilt haben. Deswegen hatte ich schon eine gewisse Resilienz von Nachrichten auf Instagram. Aber eine Gruppe war von eben jener Gruppe, Spanish for Ukraine hießen sie, glaube ich, die auch Austauschstudenten wie ich in Budapest waren, die geschrieben haben, ey, wir machen eins zu eins das Gleiche wie ihr, sammeln Geld in der Heimat, lass mal unsere Kräfte zusammenführen und lass mal zusammen ein Projekt starten. Und sie haben auch durch die sozialen Medien mitbekommen, dass wir jetzt schon das Glück hatten, ein, zwei Kontakte mehr zu haben und haben halt auch eine gute und vertrauensvolle Ziel für ihre Mittel gesucht. Und dann haben wir uns getroffen. Wir hatten das Glück im deutsch-ungarischen Jugendwerk, wozu du vielleicht gleich auch noch zwei Sätze verlieren solltest, sein zu dürfen und in der ersten Aktion zusammen Sandwich zu schmieren, eben für das Flüchtlingsheim in Tisabec. Aber ja, sag du vielleicht noch mal ein, zwei Worte zum deutsch-ungarischen Jugendwerk, wie wir da hinkommen durften und was das auch für eine Rolle jetzt in Deutschland und Ungarn spielt.
Genau, da habe ich, ich weiß, als ich gepitcht habe, dass ich gerne mit ein paar Freiwilligen am Wochenende ins Büro kommen würde, um Sandwiches zu schmieren und wie ich dann ganz brav gezeigt habe, wie die Tische bedeckt werden. Und damals war unser Büro in der Semmelweisstraße auch ein großer Name für die deutsch-ungarische gemeinsame Geschichte als Retter der Mütter, weil Semmelweis drauf gekommen ist, dass bei der Geburt viele Infektionen entstehen, weil nicht die Hände gewaschen werden. So kurz zusammengefasst, also auch eine könnten wir, wenn er noch leben würde, in unserem Podcast einladen, weil er hat so viel Gegenwind bekommen, aber trotzdem seine Einstellung durchgesetzt. Gibt es jetzt auch einen Film über ihn. Zurück dann in die Gegenwart. Das deutsch-ungarisches Jugendwerk war für mich ein erster Ort, wo ich die Beziehungen erleben durfte und dann später Praktikant-Mitarbeiter geworden. Und du weißt und viele, die zuhören, wissen, ich brenne für die bilaterale Beziehungen der beiden Länder und hab ich damals auch sehr geschätzt und schätze ich auch, wenn das Jugendwerk auch bei solchen Projekten mithelfen kann. Und dann waren wir einfach im Büro und haben so einen Prozess aufgebaut, wie am besten wer den Margarin oder Butter auf dem Brot bekommt, wer dann mit Gemüse belegt, wer damit Fleisch, dass die nicht zusammenkommen, damit dann auch an der Grenze für jegliche Wünsche dann verteilt werden kann. Wir hatten auch dann Äpfel eingetüt und es war halt richtige Zusammenarbeit von ganz vielen freiwilligen Studenten und das hat mich fasziniert. Ich erinnere mich, ich habe von oben so einen Timelapse gemacht, wie dann die ganze aussah und es war einfach mega. Und man sagt oft, Beste wäre sowas nicht erleben zu müssen, aber erleben zu dürfen, dass in der Not und der Leid so viele mitmachen, ist schon geil. Dann wurden diese Sandwiches verteilt und was wir damals schon hatten, so wir hatten mehrere Partners, die wir schreiben konnten, wenn wir damit, wir haben insgesamt dann 1500 Sandwiches gemacht und dann konnten wir so verteilen, dass sie auch gut angekommen sind. Oft war das Problem, Leute hatten kein vertrauensvolle Netzwerke, wo man dann die Sachen so bringen durfte, dass die auch wegkommen. Also stell mal vor, wenn du mit 1000 Sandwiches irgendwo ankommst, wo schon am Nachmittag von einem Bäckerei, der auch voll dabei ist und freiwillig unterstützt, schon 500 Kakao-Schnecken geliefert wurden, sind deine Sandwiches gut und schön, aber können dann in anderthalb Tagen schlecht gehen und dann landet im Müll. Aber dann haben wir es schön aufgeteilt, wohin sie am Abend kommen und wurden dann auch gut gebraucht. Und was mich dann noch auch fasziniert hat, dann gab es zum Beispiel so ein Packstation-Unternehmen, wo man in diesen Abholboxen so Spenden platzieren durfte und dann haben die Kurier das eingesammelt. Also es waren voll viele Initiativen, die halt dieselben Einstellungen hatten wie wir. Und Stichpunkt dann größere Aktionen und du hast über die Schülerinnen und Schüler in zwei Reihen an der Grenze erzählt. Was für mich dann bewegend war, waren die Waisenkinder, die wir dann auch nicht wussten, wo sie sind, aber durch dieses Netzwerk haben wir die Hilferufe erhalten. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du das wahrgenommen hast?
Ja, genau. Also wir haben diese Nachtschichten gemacht an der Grenze und was ich vorhin auch noch in einem Satz noch erzählen wollte, auf dem Rückweg haben wir dann immer schon diese Evakuierungen gemacht. Wir haben mit unseren späteren Partnern dann vor Ort auch schon immer Leute aus der Mitte der Ukraine oder auch aus dem Osten der Ukraine teilweise bis nach Deutschland bringen können. Und wir haben uns dann entweder in der Westukraine oder halt in Ostungarn halt mit ihnen getroffen und konnten dann verschiedene Leute entgegennehmen. Von Großeltern, die doch überredet worden sind, doch zu fliehen, bis hin zu alleinerziehenden Müttern, bis hin zu Kindern, die mit ihren Eltern oder Freunden, Verwandten fliehen. Und ja, eine Situation, ich war gerade in Budapest zum Einkaufen, um halt wieder die nächste Hilfsaktion zu organisieren. Mein Handy hat geklingelt, ukrainische Nummer, und ich wusste schon, dass meine Nummer irgendwie durch ein paar Partner vor Ort, auch in der Westukraine, schon irgendwie als Hilfsnummer abgespeichert worden ist. Ich bin rangegangen und zwar wie im Film, so Englisch mit starkem ukrainischen Akzent, meinte dann zu mir, ja, wir wissen, dass du irgendwie in der Westukraine oder in Ungarn aktiv bist. Hier ist eine Zeit und ein Ort, wo 10 unbegleitete Waisenkinder ankommen, in der Grenzregion damals noch. Und ja, wir wissen, du bist Deutscher, die Kinder müssen zum Waisenhaus, ins Kinderheim nach Düsseldorf. Viel Glück. Kein Nichts, kein Hallo, kein Nix. Und ich dachte dann erstmal, okay. Es gab auch viele Fake-Anrufe und ja, den einzigen Anhaltspunkt, den ich irgendwie hatte, war das Kinderheim in Düsseldorf, die angerufen. Ich bin in Ungarn aktiv in der Geflüchtetenhilfe. Bitte, ich habe hier diesen Anruf bekommen. Äußert euch dazu, stimmt das? Und ihre Reaktion war so sinngemäß, oh, Herr Freitag, Sie wurden uns schon angekündigt, wie schön. Ja, wir wollen uns auch engagieren und wir haben uns dazu bereit erklärt, aus einem zerbombten Waisenhaus in Kiew 10 Kinder aufzunehmen. Ich so, okay, ja. Hatte damit ja die Verifikation, die ich wollte und habe dann die Nachricht erstmal weitergegeben in unsere WhatsApp-Gruppen. Du warst ja da, ich glaube, schon so 2-3 Tage aus Afrika zurück. Und ja, dann habe ich diese Nachricht mal weitergegeben. Vielleicht magst du mal kurz dazu sagen, wie du das wahrgenommen hast und wie sind wir dann weiter verfahren damit?
Wenn man solche Anfragen bekommt, dann ist auch so ein bisschen so, okay, lass mal prüfen. Du hast auch gesagt, aber man muss auch dazu sagen, man muss eine Lösung finden, weil das ist riesige Verantwortung. Minderjährige, Waisenkinder, Drittstaatler, also so viele Sachen, womit die ganze Reise kompliziert gemacht wird. Und da sind nicht handlungsfähige, erwachsene Menschen, die über Grenzen fahren, sondern Kinder ohne Eltern. Das heißt, jemand muss berechtigt sein, sie zu begleiten. Und dann haben wir angefangen, das sehr, sehr stark zu prüfen, weil wir wussten, halt wieder Vertrauen. Allein schon die Aussage der deutschen Einrichtung hat uns viel geholfen, aber dann am Ende waren wir, okay, wie lösen wir die Ganze? Und dann haben wir sehr viel geprüft, mit Fliegen, mit und, haben wir auch dann die Kosten errechnet. Und dann ist mir eingefallen, ich bin immer mit einer Travel Agency, Reisebüro oder so.
Reisebüro.
Reisebüro geflogen im Auftrag der ungarischen Staat zu den verschiedenen Konferenzen, weil das die Ministerien haben immer dort bestellt und dann quasi durch die Reise durchgeführt. Auch nach Afrika bin ich mit denen gegangen und ich hatte eine Telefonnummer. Und dann habe ich angerufen, so, hey, ich bin der Jugenddelegierte, der letzte Woche mit euch gefahren ist, war bekannt, weil da war eine falsche Buchung mit meinem Unterkunft und Akte Kovac war schon längst bekannt. Habe ich gesagt, so, ja, jetzt würde ich ein paar Seiten zu dieser Akte hinfügen und wir machen das und das und welche Option könntet ihr uns anbieten, in Sicherheit den 12 Kinder plus dann deren ukrainische Begleiterinnen fahren zu lassen. Also habe ich gar nicht gesagt, hey, bietet mal uns kostenlos, sondern ja, was sind die Optionen? Und dann wurde der Fall ganz schnell nach oben getragen innerhalb des Unternehmens und haben sie gesagt, wir respektieren das. Wir haben auch lange in Jurfix gesprochen, was wir beitragen können und wir sehen, das ist eine sinnvolle, zielgeführte Aktion mit klarem Ergebnis. Das würden wir für Sinn und Zweck spendieren. Und auch muss man dazu sagen, dass die Kinder schon von der ukrainischen Seite auch sehr geschützt waren, weil wir wussten so ungefähr, wo sie sind in Budapest. Aber die Adresse wurde dann erst an dem Vormittag, als die Reise losging, uns mitgeteilt. Und davon sah man, man hat hier mit Expertinnen und Experten zu tun, weil für den die Kinder wichtig sind. Wir haben auch vereinbart, ein Fotos über die Gesichter zu machen, sondern die wirklich in Schutz zu nehmen. Und dann hat dieser Bus mit uns angefahren und das war ein kleines, aber so langes, altgebauteres Haus in Buda, also in den Bergen von Budapest. Und dann kamen einfach die Kinder raus mit den zwei ukrainischen Begleiterinnen und haben wir ein bisschen Papierarbeit noch gemacht. Der Fahrer wusste, welchen Sinn diese Aktion hat. Ich erinnere mich auch, und das ist dank auch unser Vertrauen, wir haben ihm Bargeld gegeben, falls sie bei der Reise halten, damit er Essen kaufen kann oder bei Toklo, Geld. Toilettengeld, genau, das wollte ich sagen, ja. Einwerfen kann und dann hat er damit auch angerechnet, hat uns die Bonus geschickt, also es war top organisiert, ja. Auch danke an OTP Travels, der das damals gemacht hat und dann sind die Kinder an einem Abend spät bei der Wohnheim angekommen. Ich würde auch sagen, vielleicht ist uns eine Überlegung, die anzufragen, was die Zukunft geworden ist und welche Arbeit die dann noch gemacht haben. Weil wenn man solche Kinder aufnimmt, ist sehr lange, bis sie dann frei um ihre Zukunft kümmern können. Also weist auch eine sehr große Entschlossenheit der Heim zu. Genau, also war und dann ist die Reise gestartet und wir standen einfach da. Ich erinnere mich, der Bus ist gegangen und wir so. Das war hart, weil das war hart, aufzuarbeiten.
Ja, wenn ich da einmal kurz noch einhaken darf, also das Gefühl, kann ich total teilen. Ich erinnere mich noch wirklich 1:1 daran, dieses Gefühl der Erleichterung. Ich erinnere mich an den Anruf von einer Anwaltskanzlei aus Düsseldorf, die gesagt hat, mega Aktion, wir haben euren Aufruf im Radio gehört, aber lasst euch helfen. Ihr lauft hier in ganz andere Gefahren noch hinein, was wir teilweise gar nicht bedacht haben. Und was wir dann wirklich im Teamwork dann erarbeitet haben, ja, dann mit der Lösung aus Ungarn dann wirklich echt 48 Stunden zu spät, aber mit voller Zufriedenheit und mit 100%igem Erfolg abschließen konnten. Und das waren wirklich, ich weiß, dass es auch bei dir so war, 2 schlaflose Nächte oder 3 schlaflose Nächte. Also wir hatten hier beide, ich glaube, Nächte, Nachtlängen nur von max 3 Stunden pro Nacht teilweise. Also das war, ich glaube, in meinen Anfangswochen oder so, ja, wo du auch noch nicht im Projekt warst, habe ich pro Nacht nicht mehr als 3 Stunden geschlafen, weil es einfach so viel zu tun gab. In transnationaler Leistung konnten wir das dann gut vollbringen.
Und dann kam es dazu durch die Grenzschichten, dass wir einmal eine Gruppe von Frauen kennengelernt haben, die an der Grenze auch viel gemacht haben, aber in erster Linie eine Empfangsstelle waren für Binnenflüchtlinge in der Ukraine selbst. Und darüber würden wir dann bei der nächsten abschließenden Folge über unser Projekt erzählen, wie dann die Beziehung mit denen geworden ist. Ihre Name trägt im Ausdruck, was sie machen. Sie sind nicht müde oder unberührt, Hilfe zu leisten. Also die haben einen Namen auf Ukrainisch, was zum Ausdruck bringt, dass sie einfach berührt sind oder angeleitet, quasi in der Situation Hilfe zu leisten.
Ja, diese Partnerschaft hat uns dann wirklich durch die Jahre bis jetzt begleitet und wir sind froh, dass wir halt diese 10 Frauen, diesen Kreis an Frauen wirklich als sehr enge Freunde inzwischen bezeichnen dürfen, die sehr inspirierend sind. Ja, und in der nächsten Folge wollen wir ja ein bisschen diese unschätzbare Arbeit von Ihnen darstellen, unsere Arbeit zusammen. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss zu dieser Folge, das alles mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, gerade diese ganzen Evakuierungen, besonders natürlich diese Evakuierung der 10 Waisenkinder, waren eine extrem steile Lernkurve für uns. Und wir haben naiv angefangen und haben uns dann wirklich mit den verschiedenen Facetten auch menschlicher Rechte auseinandergesetzt. Okay, wie wir das am besten koordinieren. Ich glaube, zum Schluss, korrigier mich, 80 Evakuierungen von 80 Menschen zusammen, wovon ich auch einen Großteil auch noch selber begleitet habe. Und was wirklich eine echt steile Lernkurve war. Eine kleine Geschichte noch zum Ende. Du wirst dich daran erinnern, dass wir einmal durch einen Autoverleih einmal einen Transporter zur Verfügung gestellt bekommen haben aus einem kleineren Dorf in Ungarn. Ich glaube, es waren 9 Sitzer. Ich hatte dann 13 oder 14 Ukrainer im Auto. Wir haben dafür gezahlt, ja, aber es war irgendwie 2:30 morgens kurz vor Budapest. Niemand war auf der Autobahn, nur wir in diesem Transporter. Plötzlich geht das Auto aus. Und ich stehe da auf dem Standstreifen und dachte nur so, hätte mir das jemand vor 6 Wochen gesagt, was hier passiert. Es waren alles so Situationen, die uns ermöglicht haben, auch selber zu lernen, selber zu wachsen und vor allen Dingen ansatzweise zu verstehen, was menschliches Leid bedeutet. Also die Geschichten, die wir auf diesen Fahrten, in diesen Autos von den Personen mitbekommen haben, hat uns wirklich bestätigt, dass wir das Richtige machen und dass wir weiterarbeiten müssen, dass wir helfen müssen, weil wir Glück im Unglück, aber wir das Glück haben, helfen zu dürfen. Wir waren, ich glaube, fest daran, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und dass wir ja die Möglichkeit hatten, aufgrund unserer Unterstützung helfen zu dürfen. Und ich glaube, ja, um das als Abschlusswort zu nehmen, die Lernkurve von uns, die hat mich persönlich auch weiterhin sehr geprägt und prägt mich auch immer noch.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von What to Talk.
What to Talk. Bis dahin nochmal, Kosch. Ciao.
Together we do better. What to Talk. Jetzt mitmachen und dranbleiben.